Morgen, liebe Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Vaters und Sohnes. Ich hatte schon befürchtet, dass heute viele müde sind, weil sie die ganze Nacht die vielen Bibelstellen nachgeschlagen haben, die Albrecht uns aufgetragen hat. Aber wie ich sehe, ist ja scheinbar das Gegenteil der Fall, sind alle noch so lustig und munter. Ich möchte euch begrüßen mit einem Wort aus den Sprüchen Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen und alle Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Länge des Lebens in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen, und wenn an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Dann haben wir ein paar Bekanntgaben. Geburtstage haben wir zwei die Woche. Am Dienstag ein bemerkenswerter Geburtstag von Lukas Kinzel, der wird das erste Lebensjahr vollenden. Und am Sonnabend die Lisa Marie wird wahrscheinlich auch den Geburtstag lange in Erinnerung behalten. Ich wünsche allen Gottes reichen Segen für das kommende Lebensjahr und Gesundheit und dass sie viele Jahrzehnte am Glauben des Herrn festhalten. Jetzt wollen wir als erstes ein Lied singen, das Lied 195, 195. Noch zwei Mitteilungen. Das erste möchte ich noch mal wiederholen von gestern Abend. Ganz herzlichen Dank, Albrecht und Rosi, dass ihr wieder den weiten Weg hergefunden habt und die viele Arbeit der Vorbereitung auf euch genommen habt. Nochmals herzlichen Dank. Das zweite ist, vorne liegt wieder wie immer der Gemeindebrief auf, zum Mitnehmen vorne links an der gleichen Stelle wie immer. Hat sonst noch einer irgendwelche Grüße auszurichten? Am Mittwoch ist Bibelstunde, wie immer, um 19 Uhr. Ich soll noch ganz herzlich grüßen von Stefan und Edith Gropp. Stefan hat schon wieder eine neue Arbeit gefunden. Und was noch wichtiger ist, er hat auch eine neue Gemeinde gefunden, die also seinem Glaubensleben etwas näher kommt, fühlt sich da sehr wohl, aber er ist auch immer noch in der Bibelstunde oder in dem Hauskreis der alten Gemeinde. Ich soll also alle ganz herzlich grüßen. Ja, das Thema heute ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Aber vorher möchte ich noch einen Bibelvers lesen aus Epheser 4, die Verse 1 bis 12. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig in der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegene aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in den unteren Teil der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir auch heute wieder, dass wir hier in Freiheit und Frieden Gemeinschaft haben dürfen, ohne jede Bedrängnis. Wir denken auch an alle die in der Welt, die dieses nicht haben, die unter Lebensgefahr zusammenkommen müssen, und vor allen Dingen auch an diejenigen, die Mission betreiben in den muslimischen Ländern. Sei du bei jedem Einzelnen, stärke sie, behüte und bewahre sie. Bewahre sie vor allen Dingen vor allen vor denen, die sie verfolgen, kontrollieren oder sonst wie misshandeln. Gib, dass diese gar nicht erkennen, wen oder was sie vor sich haben. Vater, wir bitten dich auch für alle, die hier immer den Wochdienst halten. Gib du ihnen Kraft und Freude bei der Vorbereitung und dass sie auch aus deinem Munde reden, damit wir wachsen können. Wir bitten dich auch für Albrecht, lege du ihm auch die rechten Worte in den Mund, dass wir weiter wachsen und uns erbauen können. Vater, hab Dank für alles dieses. Amen.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich auch, zusammen mit meiner lieben Frau, dass wir wieder unter euch sein dürfen und freuen uns ganz besonders, dass wir immer so herzlich empfangen werden von euch. Das ist schön und deshalb kommen wir sehr gerne hierher und es ist so wie eine zweite Heimat. Die Heimat der Gotteskinder ist ja nicht nur der Ort, in dem sie die meiste Zeit ihres Lebens zubringen, sondern die Heimat ist dort, wo der Herr sie im Einzelfall einfach hinbeordert, auch wenn es nur vielleicht Stunden oder Tage sind. Und dort ist eigentlich unsere Heimat. So will man nicht dadurch glücklich werden, dass wir bestimmte Ziele im Leben erreichen, sondern dass wir an dem Ort und in der Situation drin stehen, bleiben und ausharren, von der wir wissen, das ist Gottes Platzanweisung für mich. Und das ist das, was mich eigentlich dann zuletzt befriedigt, auch wenn ich dabei weine. Ja, weil der Weg, den ich gerade gehen muss, schwer ist, aber ich weiß, dass er vom Herrn ist und damit bin ich damit zufrieden. Und das ist das Entscheidende. Dahin möchte der Herr uns erziehen. Und es ist nicht immer leicht. Ja, es ist uns kein leichter Weg des Lebens verheißen, sondern eher ein schöner Todeskampf, wie der Paulus sich einmal in den Timotheusbriefen ausdrückt. Wir wollen uns mit einem sehr gegensätzlichen und doch verwandten Thema unterhalten, heute Morgen darüber nachsinnen, über das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, nachdem wir gestern das erste Buch Mose ins Visier genommen hatten und festgestellt haben, dass es da eine ganze Menge roter Linien gibt, die der Herr dort beginnt zu ziehen und die er dann durchzieht bis in das hinterste Buch der Offenbarung und weit darüber hinaus bis in die Vollendung. Und so hat dieses Thema, obwohl es an hinterer Stelle in der Bibel kommt, was wir jetzt betrachten werden, doch mit dem ersten Buch Mose etwas in der Richtung zu tun. Ich möchte 4 Punkte eigentlich behandeln heute, gesunde und schöne Belehrung. Was heißt glückselig? Der glückselige Gott und dann noch etwas zum Thema Herrlichkeit. Wir finden ja den Ausdruck in dem Text in 1. Timotheus 1 und dort möchte ich ein paar wenige Verse lesen. Man müsste eigentlich in Vers 3 beginnen. Ich fange aber einfach im Vers 8 an. Und das ist etwas zunächst sehr Negatives. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Dieses wissend, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Ungöttliche, Vaterschläger und Mutterschläger, Menschenmörder, Hurer, Namensschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige. Und wenn etwas anderes der gesunden Belehrung, wie es eigentlich genauer heißt, zuwider ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Und es ist eigenartig, dass der Paulus dieses gewaltige Evangelium auf diesen sehr negativen Hintergrund zeichnet. Ja? Wir haben ja manchmal auch die Tendenz, dass wir erst was ganz Schlimmes erzählen und um uns dann mit dem, was wir danach erzählen, davon zu distanzieren. Ja? Das ist aber nicht immer angebracht. Ja? Manchmal schon, aber eben nicht immer. Paulus macht es an dieser Stelle. Die Briefe Paulus an Timotheus und Titus, die können wir sicher als eine Art Vermächtnis bezeichnen, welches Paulus dem Leib des Christus für die Zeitspanne nach seinem Abscheiden bis zur Verwandlung oder Auferstehung und Entrückung hinterlassen hat. Er kommt darin und unter anderem noch einmal, ja gewissermaßen abschließend, auf wichtige Lehrinhalte seines Evangeliums zu sprechen. Und ich möchte einige davon nennen. Erstens wäre da seine Berufung als Apostel Jesu Christi zum Lehrer und Herold der Nationen nach dem Befehl Gottes, Kapitel 1,1 und 2,7. Zweitens, erst Kapitel 1, 12 bis 16, das ist die Vorbildfunktion, oder? Man kann auch Urbildfunktion sagen. Es steht dort ein verstärktes Wort von dem, was wir später finden. Habe ein Bild gesunder Worte. Ein Bild. Und an der Stelle müsste man eigentlich Urbild sagen. Das ist also was ganz Generelles, was Paulus damit ausdrückt. Und zwar sagt er das, dass er ein Vorbild sei für alle, die da glauben werden. Das gilt allgemein und speziell für die Glieder des Leibes Christi während der Zeit ihrer Sammlung bis zur Entrückung. Die glauben ohne zu schauen. Und es gilt aber auch für Israel als Volk, die Ehefrau des Christus am Ende dieses Äons. Denn Israel wird den sehen, den sie durchstochen haben und dann glauben. Und genau diese Dinge hat der Paulus ja auch erlebt, denn seine Bekehrung war zunächst einmal ein Säen. Da war er doch Israelit und Gott hat mit ihm so gehandelt, wie er eben mit seinem Volk handelt, indem sie schauen und dann glauben. Und danach ging es vom Schauen weg zum Nicht-Säen und Hören. Obwohl der Herr natürlich mit ihm direkt geredet hat, wir wissen das ja, aus dem Galaterbrief. Dann kommt er in Kapitel 2, 4 und 5 und 4, Vers 10 im 1. Timotheus darauf zu sprechen, dass es Gottes erklärter Wille sei, alle Menschen zu retten und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und er, der lebendige Gott, der Erretter aller Menschen ist und nicht nur sein will. Viertens, der Gott und Vater Jesu Christi ist der Gott, der das All ins Leben zeugt, Kapitel 6, Vers 13. Fünftens, Kapitel 2, Vers 6. Christus ist das wirklich Allumfassende anstatt Lösegeld. Das heißt, alle Schuld, die irgendwann im Kosmos Gottes entstanden ist, hat er bezahlt. Und daher gehört der ganze Kosmos samt Inhalt dem, der bezahlt hat. Und damit kann der auch damit machen, was er will. Und weil er will, dass alle gerettet werden, müssen wir davon ausgehen, dass er das auch schafft. Wer das noch nicht fassen kann, der wird es mal fassen. Ich glaube, so müssen wir an die Sache rangehen und nicht rumstreiten. Ja, dann 1,18 im 1. Timotheusbrief. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das ist ein Gebot. Titus 1,3 nennt Paulus seine Heroldsbotschaft Befehl unseres Rettergottes. In 1. Timotheus 6, Vers 3 sagt er zum Beispiel, wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die der Gottesverehrung entspricht. Und das weist alle Kritik an Paulus und die Vorstellung in Schranken, dass sie auf die jeweiligen Zeitverhältnisse angepasst werden müsste, diese Botschaft. Und ist eine Heroldsbotschaft, die muss so verkündigt werden, wie sie dasteht, zu allen Zeiten und unter allen Verhältnissen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ja Gott einen Fehler gemacht. Und das können wir ihm ja nicht unterschieben. Dann in Kapitel 1, Vers 18 und in Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, dass dieses Evangelium mit Kampf verbunden ist. Und Paulus nennt dort den Kampf, er sagt Kalos. Ja? Der Begriff, den gibt es ja auch als Lehnwort fast im Deutschen. Eigentlich heißt es, ein schöner Kampf ist. Warum schön? Weil wir wissen, dass er gut ausgeht. Dass der Herr diesen Kampf mitkämpft. Dass wir zusammen mit dem Evangelium kämpfen. Nach der Kraft Gottes, die uns dann entsprechend gegeben ist. Schließlich haben wir achtens in den Kapiteln 2 bis 6, und es ist interessant, dass das so viel ist, Beschreibung und Anforderungsprofil von Ältesten und Dienern sowie deren Verhalten gegenüber der Versammlung. Neuntens, wir finden praktisches, dem Evangelium Gottes entsprechendes tägliches Verhalten innerhalb der Versammlung und auch gegenüber denen, die draußen sind, bis zum Ende dieses Äons. Und möchte an der Stelle auch noch betonen, dass die sogenannten praktischen Ermahnungen in den Briefen des Apostels Paulus nicht etwa eine Option sind. Nicht, dass zum Beispiel die Lehre, die müssen wir alle zu 100% annehmen. Und das Praktische, das ist so etwa wie eine Beifügung, das ist aber nicht so, sondern das Praktische in den Briefen, das ist genauso Befehl Gottes für mich und für uns als Gemeinde. Genauso wie das Übrige, die Belehrung vorne draus in den ersten Kapiteln in der Regel der Briefe, eben eine verbindliche Angelegenheit ist, an die ich mich halten muss. Und genauso muss ich mich an allen praktischen Ermahnungen genauso halten. Und da fällt mir jetzt gerade der Vers dazu noch ein, in Titus 2, auch so ein sogenannter Hirtenbrief. Da wird der Titus ermahnt, der musste ja in Kreta einiges, was da durcheinander gekommen war, in Ordnung bringen. Er sagt dort in Vers 7 und 8, indem du, Titus, in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, würdigem Ernst, gesunde, wieder das Wort gesund, nicht zu verurteilende Rede, auf dass er, der von der Gegenpartei, sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren unterwürfig zu sein, also was ganz Praktisches, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, auf dass sie die Lehre, die unseres Rettergottes ist, zieren in allem. Unser Wandel muss also das Evangelium zieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir auch nicht erwarten, dass uns die Menschen das Evangelium abnehmen, wenn wir nicht entsprechend dem Evangelium leben. Nun, in dem zweiten Hauptpunkt soll es um das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes im engeren Sinne gehen. Und wir wollen unter anderem die Frage beantworten, wie und warum kann unser Gott und Vater glückselig sein? Wenn wir jetzt nur ein paar Nachrichten dieser Woche betrachten würden, dann könnte man bei fast jeder Nachricht, die man da hört, zu dem Eindruck kommen, Gott kann eigentlich nicht glückselig sein über dem, was da geschieht. Ja? Nicht nur, dass Gott unsere Geschwister dort in der Gegend praktisch ausgelöscht werden und auch andere Minderheiten in den Gegenden im Nahen Osten, sondern viele andere Dinge, ja, dass wir belogen werden von den Medien, dass wir einfach die Doppelbödigkeit von fast allem, was wir von der Welt draußen hören, sehen. Wie kann denn da Gott glückselig sein? Und wenn all das Leid, das uns auch täglich im engeren Sinne betrifft, von Nachbarn und so weiter, wie kann er glückselig sein? Das ist eine Frage, das ist eine ernste Frage. Und ich denke, wir können sie nicht komplett beantworten, aber wir werden Antworten finden. Erster Unterpunkt wäre gesunde und schöne Belehrung. Das ist eine Überschrift, die uns vom Inhalt her natürlich mehrere Stunden beschäftigen könnte und deshalb will ich nur ein paar Hauptgedanken herausnehmen. In 1. Timotheus 1, 10b, da kommt Paulus in unserem Text vom Vers 3 her, wo er Timotheus ohne Umschweife mitten in einen sehr negativen Zusammenhang hineinnimmt, indem er einen sogenannten Lasterkatalog aufzählt. Den habe ich ja vorhin teilweise gelesen. Und es ist ein wenig befremdend, dass der Timotheus gleich mit so etwas Negativem am Anfang des Briefes konfrontiert ist. Das ist gar nicht typisch für Paulus' Briefe. Ja? Wenn man mal vom Korintherbrief absieht, wo das ähnlich ist. Aber hier ist es ganz auffällig. Auf der anderen Seite ist es nun wieder nicht eigenartig, weil eben die Versammlung Gottes seit ihrem Beginn mit Paulus selbst im Schussfeld der Finsternis ist. Und so musste er nur geraume Zeit nach seiner Berufung etwa bei Nacht und Nebel an einem Korb die Mauer in Damaskus hinuntergelassen werden, weil die Juden ihm das Leben nehmen wollten. Warum? Weil er in die Synagogen ging und sagte, dass der Messias, dass der Jesus, der kurze Zeit vorher in Jerusalem gekreuzigt wurde, dass das der Messias der Juden oder der Israeliten sei. Und das hat die Leute aufgebracht. Und die Kosmokratoren der Finsternis, die eigentlich hinter diesen Aktionen gestanden hat, ja, die hatte ganz sicher eine klare Vorstellung, was Gott wohl mit diesem Werkzeug tun würde, dass er auf so spektakuläre Weise aus seinem Wahn herausgenommen hat, Gott zu dienen und doch alles verkehrt zu machen. Und so sind die negativen Entwicklungen und Sünden, die Paulus dort ab Vers 3 in insgesamt 8,5 Versen anspricht, das sind nicht nur Dinge, aus welchen die Glieder des Leibes ursprünglich herkommen, sondern das sind genau die Dinge, in die der Satan uns wieder zu verwickeln sucht. Ja, vielleicht zuerst in subtiler, schwacher Form, aber letztlich will er uns genau da wieder zurückbringen, wo wir herkommen. Leider hat er da immer wieder Erfolg. In Kapitel 4, 1 bis 3 des ersten Briefes und Kapitel 3, 1 bis 9 des zweiten Briefes an Timotheus nennt Paulus auch spezielle Verhältnisse, mit denen die Versammlung in verstärktem Maße gegen Ende des Zeitraums ihrer Versammlung konfrontiert wird. Also sprich, in der Zeit besonders, in der wir heute leben. Denn das ist nun wohl den allermeisten klar, dass es nicht mehr Jahrhunderte geht, ja, höchstens noch Jahrzehnte, aber das auch nur ganz wenige. Wir wissen es nicht genau, aber wir sehen an den Entwicklungen, dass der Tag des Herrn nicht mehr fern ist. In Vers 10b fasst er dann alles mögliche andere zusammen, indem er sagt, was dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zuwider oder entgegengesetzt ist. Und dieses Evangelium wiederum nennt Paulus hier gesunde Belehrung. Wenn es eine gesunde Belehrung braucht, ja, dann wird es in eine kranke Situation reingesprochen gewesen sein. Und das haben wir ja täglich um uns, und wir sehen ja auch in uns noch genügend Krankes, denn die Sünde, die wohnt ja noch in unserem Fleisch. Das kann ja niemand abstreiten. Und wenn Menschen glauben, sie würden das losbekommen, das merkt man denen an, weil das tut nicht, funktioniert nicht. Aber mit Hilfe des Geistes Gottes kann man diese Dinge in Schach halten lernen. Und deshalb brauchen wir auch eine gute und permanente Ermahnung. Er sagt in Kapitel 4, Vers 6 zum Beispiel, wenn du dieses, was er also bisher in diesem Brief geschrieben hat, den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten oder schönen oder idealen Belehrung, welcher du genau gefolgt bist. Also alles, was Paulus bis dahin geschrieben hat in dem ersten Brief, das gehört zu dieser gesunden Belehrung. Alles, was wir menschlicherseits auch in bester Absicht ergänzen würden, was ja auch zur Unzahl geschieht, ist ungesund und macht krank. Es fördert nicht die Haushaltung oder die Verwaltung Gottes, die im Glauben besteht, wie er sich ausdrückt. Wir dürfen mit anderen Worten sagen, im Glauben Jesu Christi, nach Vers 4, 7-mal verwendet Paulus diese Wendung in seinen Briefen, dass wir den Glauben Jesu Christi haben dürfen. Den Glauben, den er selber geglaubt hat und glaubt. Und das Evangelium des Paulus erleidet dasselbe, was dem Gesetz bereits widerfuhr, in dem Israels Schriftgelehrte vor lauter Angst, dass es nicht eingehalten wird, also zunächst einmal mit bester Absicht, so lange mit Zusatzgeboten und Verordnungen versehen wurde, ja, bis der Herr eines Tages im Jesaja 29 sagen musste, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Munde sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Das heißt, wenn wir zum Evangelium Dinge hinzumischen und wäre es nur, um es besser verständlich zu machen, dann besteht die Gefahr, dass wir unsere eigenen Verordnungen der Schrift nebenhin oder vielleicht sogar drüber stellen. Und dann wird es für andere auch schwierig, das anzunehmen. Und so ist es bei Jeremia 8 zum Beispiel wie folgt ausgedrückt: Wie möget ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz Jahwes ist bei uns? Siehe, fürwahr, zur Lüge hat es gemacht, der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Also die Schrift auslegen sollten, ja, lehren sollten, die haben das Gesetz Moses verdorben. Bis dahin, als dann der kam, von dem das Gesetz Moses ständig redet, haben sie gesagt, der ist nicht, den müssen wir ans Kreuz hängen. Ja, und genau das kann uns passieren, dass wir auch das paulinische Evangelium so sehr, ja, wie soll man sagen, nicht in der Weite, in der es Gott gegeben hat, präsentieren, sondern in einer Enge, in einer gesetzlichen Art, kann es uns totschlagen. Ja? Und es wird zur nackten Lehre. Und es ist nicht mehr mit Leben gefüllt. Und dann wird es auch schwierig für unsere Zuhörer, dass sie es uns abnehmen. Das Gesetz war also damals schon zum Menschengebot verkommen. Und das Gleiche sehen wir auch mit dem Evangelium Gottes geschehen. Nicht nur von der liberalen Theologie. Und Paulus sagt schließlich den Korinthern in 2. Korinther 2,17, denn wir verfälschen nicht oder treiben nicht Handel wie die vielen, das Wort Gottes, ja, oder mit wie die vielen das Wort Gottes behandeln, sondern als in Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott reden wir in Christo. Wir wollen nicht auf andere sehen, sondern uns selber derselben Gefahr ausgesetzt sehen und auch jeden Tag zu unserem Herrn flehen, dass er uns davor bewahre. Vers 11. Unter gesunder Belehrung dem Paulus geoffenbarten und anvertrauten Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes versteht Paulus alles, was er predigte, als Herods Botschaft ausbrachte und was er auch selber konsequent lebte. Wir hatten vorhin ja im Titusbrief etwas darüber gesehen. In Galater 1, Vers 11 und 12 sagt er den Galatern: Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen gemäß ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das ist die eine Seite. Und jetzt in Römer 15 dazu ein wichtiges Wort, Vers 17 und 18. Ich habe also etwas zum Rühmen in Christo Jesu in den Dingen, die Gott angehen. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen. Und jetzt wollen wir da besonders hinhören, durch Wort und Werk. Also das, was gepredigt und getan wurde durch Paulus und seine Mitarbeiter, war durch den Christus abgesegnet. Und deshalb, habe ich vorhin schon gesagt, sind die ermahnenden Teile in den Briefen genauso Befehl Gottes wie der Lehrteil. Das zeigt uns zum Beispiel dieses Wort. Alles, was aus seinem Mund gekommen war, was wir jetzt lesen, nachdem es aufgeschrieben wurde, was er praktisch ausführte, hat Christus durch ihn gewirkt, zum Glaubensgehorsam an die Nationen. Als nächstes wollen wir im zweiten Unterpunkt fragen, was ist denn glückselig? Das ist ja so eine Floskel, ja, die wir gern benutzen, aber sind wir uns wirklich bewusst, was das bedeutet, glückselig sein? Besonders ist die Tatsache hier erstaunlich, dass Paulus seinen Gott einen glückseligen Gott nennt. So lautet die bessere Wiedergabe aus dem Griechischen. Paulus verwendet den Begriff noch einmal in 1. Timotheus 6, 14 bis 16. Das möchte ich vorlesen. Also es ist nicht nur eine Stelle, sondern es gibt zwei Stellen. Dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche er zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, zumindest jetzt nicht, welchem Ehre sei und äonische Macht. Amen. Also hier spricht Paulus von einem glückseligen Machthaber. Gott muss ja jetzt noch Macht ausüben, Gewalt ausüben bisweilen. Das hört aber mal auf nach 1. Korinther 15. Ja? Wenn eben alles ins Leben gezeugt sein wird, dann braucht es keine Machtausübung, keine Gewaltausübung mehr. Und deshalb ist davon die Rede, dass er ein glückseliger Machthaber ist, weil er weiß, dass die Macht eben ihr Ende finden wird, wenn alles ins Leben hineingezeugt sein wird. Im äußeren Irdischen finden wir Glückseligkeit als Gefühl, wenn etwa ein langer Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Auch bei Kindern an Weihnachten oder am Geburtstag, wenn sie unvorhergesehen etwas bekommen, was sie sich sehnlichst erwünscht haben, dann entstehen so Gefühle, ja, die wir dann glückselig nennen. Dann fällt dann plötzlich alles Negative weg, was uns vielleicht noch ganz kurz vorher in Beschlag genommen hat. Oder das heißt, es trifft etwas unerwartet Schönes und vor Glück sprachlos Machendes ein. Ja, das ist so, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Vielleicht hat von euch jemand noch einen Satz, wie man Glückseligkeit beschreiben kann, wäre ich euch dankbar. Von der Schrift her kennen wir den Begriff hauptsächlich aus den sogenannten Seligpreisungen, die der Herr Jesus seinem Volk Israel zuruft, und zwar als Programmrede zur Königsherrschaft der Himmel auf dem Berg in Matthäus 5, 3 bis 11. 9-mal nennt der Herr dort Menschen glückselig. Die bestimmten Eigenschaften des Reiches der Himmel erleben werden. Sie werden es sein, jedoch erst, wenn diese Königsherrschaft gekommen ist. Erst dann kann diese Glückseligkeit eintreffen, die dort beschrieben ist. Also die können wir jetzt nicht machen. Und deshalb liegt diese Glückseligkeit, obwohl sie zugesagt ist, noch in der Zukunft. Direkt hier erfahrbar nannte der Herr seine Jünger Glückselige, und zwar deshalb, weil er unter ihnen war. Indem er zum Beispiel in Matthäus 13, 16 und 17 sagt, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und sie haben es nicht gehört. Ob die Jünger das genau zu diesem Zeitpunkt so erlebten, diese Glückseligkeit, das wissen wir nicht. Manchmal haben wir den Eindruck nicht, ja, weil sie entsprechend sich sehr menschlich verhalten haben und nicht richtig realisiert haben, wer da vor ihnen ist. Das trifft wohl auch für uns am meisten zu, als solche, die wir glauben dürfen, ohne jetzt viel zu sehen zu können. Sicher, sagen wir zu Recht mit Paulus, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, was denselben Sinn hat, wie das, was der Herr zu Thomas geredet hat. Aber doch dürfen wir die mächtige Hand unseres Gottes in unserem Alltag wirken sehen. Ja, das heißt nicht, dass wir überhaupt nichts sehen. Unser Glaube beruht nicht auf dem Sehen. Aber der Glaube bewirkt, dass wir Gott handeln sehen in unserem Leben. Das ist ein Unterschied. Ja? Das heißt, der Glaube ermöglicht das Sehen. Er wird nicht durch das Schauen erzeugt. Ja, das ist so, wie wir gestern sagten, der reiche Mann, der da unten im Hades zu dem Abraham gesprochen hat, der hat geglaubt, wenn jemand aus den Toten kommt, dann würden die Leute, die er nicht gerne neben sich in diesem Feuer sehen wollte, sondern dort, wo der Abraham war. Und da musste ihm der Abraham sagen, du, das ist nicht so. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie die hören, dann kommen sie nicht dahin, wo du jetzt bist. Und wir sehen also, nicht das Wunder erzeugt Glauben, sondern der Glaube macht Wunder sichtbar. So rum ist es. Und wir erinnern uns auch an viele Aussagen vom Herrn Jesus, als er verschiedene unterschiedliche Menschen geheilt hatte. Was hat er zu sehr vielen gesagt? Dein Glaube hat dich geheilt. Ganz auffällig bei der blutflüssigen Frau, die hat für sich gedacht, wenn ich den nur anrühre, reicht es, um mich zu heilen. Und dann ist ja auch passiert. Und der Herr Jesus stellt sie zur Rede, warum? Er wollte genau ihr Erleben, wollte er, dass sie es ausspricht, damit die, die das hören, merken, dass das Wunder nicht, dass praktisch der Glaube, den sie hatte, zu dem Wunder geführt hat und nicht das Wunder ihren Glauben erzeugte. Ja, das ist das, was wir Menschen immer meinen, das sei so. Wenn Gott eine riesen Machtdemonstration macht, wenn wir nur vollmächtig genug predigen, dann geschieht das Wunder. Das ist nicht so. Sehr wichtig für unser praktisches Leben auch. Als nächstes der glückselige Gott. Nun aber zu unserem Gott und Vater, den der Paulus hier glückselig nennt. Ich denke nicht, dass wir mit unseren noch so begrenzten Sinnen ganz ausloten können, was der Paulus hier im Vollumfang meint, dass er den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus glückselig nennt. Ich möchte auch nicht von meinen Ausführungen dazu annehmen, ja, und behaupten, dass das der letzte Schrei zu diesem Thema wäre. Ich habe den Herrn gebetet, dass er mir das aufschließt, ja, weil ich das Wort glückselig immer wieder verwende, ohne tiefer nachzudenken, was eigentlich so dahinter steckt. Es könnte dann jemand fragen, wie kann Gott, das habe ich schon angedeutet, angesichts all des Elends, Unfriedens, dem Verfall aller sittlichen Werte, der Gewalttat in seinem Kosmos überhaupt glückselig sein? Das ist doch gar nicht möglich, das ist ja irre. Wie könnte jemand sagen, der unseren Gott noch nicht oder nur ein wenig kennt, wie kann er glückselig sein, wenn viele seiner Kinder unsägliches Leid in Krankheit und Verfolgung erleben? Aber dennoch haben wir Schriftzeugnisse, die uns den Eindruck vermitteln, wie wir uns das in unserer Widrigkeit vorzustellen haben. Ich möchte ein paar Verse aus der Schrift lesen, und zwar aus ganz unterschiedlichen Stellen. Da wäre zum Beispiel Sprüche, aus denen unser Bruder vorhin von der Weisheit gelesen hat, Sprüche 8, da heißt es, da war ich, nämlich die Weisheit, war Schoßkind, Pflegling, Liebling oder Künstler oder Werkmeister bei ihm, das heißt an seiner Seite. Und ich war Tag für Tag seine Wonne. Also wenn wir verstehen vom Neuen Testament her, dass dort in Sprüche 8 ja vom Herrn Jesus die Rede ist, dann können wir jetzt uns vorstellen, aha, die Gegenwart seines Sohnes zu dieser Zeit, die die Sprüche 8 beschreiben, das hat unseren Gott glückselig gemacht. Das ist so ein Lichtblick hinein in das, was Glückseligkeit Gottes bedeutet. Und es geht ja weiter, da heißt es von der Weisheit, vor ihm, vor Gott also, dem Vater, mich ergötzend. Es ist interessant, da steht im Hebräischen das Wort, das man mit umhertanzend übersetzen kann. Ja, auch das bedeutet es, ergötzen, umhertanzen, so wie der David vor der Lade tanzte, zum Beispiel. Ja, sowas ist hier gemeint. Mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Also spricht dort die Weisheit von dem Paradies, das auf der Erde war. Also war, und jetzt müssen wir natürlich mit anderen Zusammenhängen müssen wir verstehen, dass hier wohl von dem Christus die Rede war. Er war im Garten gegenwärtig und ergötzte sich an der Gemeinschaft mit den Menschenkindern, mit Adam und Eva. Das ist gemeint. 1. Mose 3, Vers 8 können wir deshalb auch richtig einordnen. Das war ja nach dem Fall, wo die beiden sich dann notdürftig mit Feigenblättern zugedeckt hatten, nachdem sie geistlich bereits gestorben waren. Und sie, nämlich die beiden, hören die Stimme Jahwes Gottes, der im Garten umherwandelte, in der Kühle des Tages. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Jahwes Gottes mitten unter die Bäume des Gartens. Das war vorher nicht notwendig, denn es war ein Ergötzen Jahwes da an dem, was im Paradies abgelaufen ist. Die nächste Stelle ist 2. Petrus 1,17. Dort steht zwar nicht glückselig, aber es steht vom Wohlgefallen Gottes. Und sie hat eben mit dem Sohn zu tun, und zwar bei der Verklärung Jesu. 2. Petrus 1,17 gibt Petrus von diesem Erleben auf dem Berg ein Zeugnis. Denn er, also der Christus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dieses Wohlgefallen, das hängt mit der Glückseligkeit Gottes zusammen. Denn nur jemand, der glückselig ist, der in seinem Innern zur Ruhe gekommen ist, der kann auch Wohlgefallen empfinden. Weil sonst ist er ja mit Negativem vorbelegt. Und wir erleben das ja auch, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die sozusagen als Freudeverbraucher agieren. Ja, indem die Freude, die dann zum Beispiel von mir ausgeht, die wird dort aufgesaugt, aber es kommt nichts zurück. Und das empfinden wir dann negativ. Ja. Wenn jemand sich ständig mit Negativem nur beschäftigt, dann wird er anfangen, nur noch negativ zu reden. Und dann hält man es in der Regel nur schwierig um den aus und meidet den dann auch, diese Person. Es hilft ihm zwar nicht, ja, aber es ist so, man hat dann Mühe. Und deshalb muss man auch darum flehen, dass der Herr das schenkt, dass nicht Negatives von uns ausgeht, sondern das, was die Glückseligkeit Gottes ausmacht. Auch dann, wenn ich in einer schwierigen Situation bin. Das kann man lernen. Ja, das kann man nicht von heute auf morgen, aber man kann es lernen und wir sollen das lernen. Gottes Wohlgefallen, seine Wonne ist also der Sohn und zweifellos sein Erlösungswerk, zu dem ja der Sohn gerade auf dem Berg der Verklärung ganz kurz vor seinem Kreuzesgang und dem Gang in die Finsternis war. Und daran hat Gott sein Wohlgefallen, weil er wusste, jetzt wird endlich auf der Erde dokumentiert, wo es jetzt hingeht. Zunächst geht es noch tiefer runter in den Tod, aber dann geht es wieder raus. Und deshalb hat der Vater sein Wohlgefallen da ausgedrückt. Wir gehen weiter noch zu zwei Zwischenzielen in seinem Plan. Das erste Wort beschreibt unter anderem Jesaja 51, Vers 3. Denn Jahwe tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Gottes. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesanges. Also das ist das, was das Ziel Gottes mit Zion ist. Und dann tritt dann dort das ein, woran er wohlgefallen hat. Nämlich an Danklied, an Stimme des Gesanges. Wenn endlich die Wüste, die Trümmer wiederhergestellt sind, wenn die Steppe dem Garten Gottes, der ja aus diesem Kosmos entschwunden war, vielleicht in der Zeit bis zur großen Flut, wir wissen es nicht, oder im Zusammenhang mit der großen Flut. Und das ist ein Wort, das uns spontan wieder nach Sprüche 8,30 zurückbringt wo die Weisheit der Yahweh Christus seine Wonne unter den Menschenkindern Adam und Eva hatte, also vor dem Fall. Und das Jesaja-Wort wird auf jeden Fall im 1000-Jahr-Reich, wir möchten sagen, vorerfüllt. Ja, weil die endgültige Erfüllung kann das dort nicht sein. Denn das 1000-Jahr-Reich hat ja wieder ein Ende. Und Ende hat immer in diesem Fall, wenn es kosmisches ist, auch mit Not und Elend zu tun. Und dort wird in diesem Reich wird ja auch der Christus als König und Priester unter seinem Volk, seiner Ehefrau Israel, wieder sichtbar gegenwärtig sein. Und da möchte ich euch mal empfehlen, dass ihr mal Hesekiel 43 bis 48 lest. Und in Kapitel 48 endet die Beschreibung dort, wo die Herrlichkeit des Herrn wieder in den Hesekiel-Tempel von Osten hereinkommt, wird es alles beschrieben, was da dann daraus folgt. Und zum Schluss heißt es, und der Name der Stadt soll heißen Yahweh Shammah, das heißt Yahweh da selbst gegenwärtig. Das ist ein Zwischenziel der Glückseligkeit Gottes. Wenn der Sohn in diesem Tempel gegenwärtig, also unter seinem Volk sein wird. Der nächste Schritt als Zwischenetappe ist Offenbarung 21, 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes unter den Menschen und er wird mitten unter ihnen zelten. Also Gott selber wird unter den Menschen ein Zelt aufschlagen. Keinen Prachtbaum. Also nicht einmal das himmlische Jerusalem, das ja als gigantisches Bauwerk beschrieben ist. Es hat jemand mal die Ellen umgerechnet in Kilometer. Ein Würfel von 2400 Kilometern kommt da raus, was da an rein mechanischer Dimension genannt ist. Ob das nun wirklich tatsächlich diese Meter sind, das sei mal dahingestellt. Aber es wird so beschrieben. Aber Gott, der baut ein Zelt auf unter den Menschen. Und erinnern uns wir an den Garten, wo seine Wonne unter den Menschenkindern war. Gott hat sich daran ergötzt und genau das will er wieder haben. Nicht nur mit Zweien, sondern mit allen seinen Geschöpfen, die bis dahin zurechtgebracht werden. Obwohl hier in Offenbarung 21 das Endziel von 1. Korinther 15, 28 noch gar nicht erreicht sein wird, ja, gewinnen wir eine weitere Vorstellung, was unseren Gott und Vater glückselig macht. Er will unter allen seinen Geschöpfen zelten. Er will nicht in einem Herrschaftshaus wohnen, sondern in einem Zelt. Frage: Ja, ist denn sicher, ob Gott sein Ziel erreichen wird mit allem? Diese Frage ist für einen geistlichen Menschen keine Frage. Es bezeugt die Schrift an einer ganzen Menge von Stellen. Wir würden mindestens eine weitere Stunde benötigen, um sie alle wenigstens mal vorzulesen und mit ein paar Worten zu beschreiben. Da möchte ich ein Wort aus Haggai 2 nehmen. Einer Zeit damals des Wiederaufbaus Jerusalems unter riesigsten Schwierigkeiten, wie das Buch Esra und Nehemia, auch der Sacharja beschreiben. Haggai war ja einer dieser Propheten, der zusammen mit Sacharja seinem Volk damals gedient hat. Und jetzt kriegt er von Gott ein Wort Yahwehs gesagt. Haggai 2, 5 bis 9. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht Yahweh der Heerscharen noch einmal. Eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern, und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Yahweh der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht Yahweh der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, sprich Jahwe der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Ich, sagt Gott. Und der Gott bezieht sich auf das, was er schon längst einmal gesagt hat. Da war ja Israel noch nicht einmal so richtig in der Wüste drinne. Dann hat Gott genau das vorhergesagt. Ja? Und er hat es nachher noch einmal wiederholt. Und es gibt wohl keinen Ort in der Welt, wo der Unfriede permanent sichtbar ist, wie in Jerusalem, Israel und seiner Umgebung. Und es wird noch zunehmen. Aber Gottes Zusage, zu welcher er sich gegen Israel verpflichtet hat, und sein Geist bestehen. Also wird er erreichen, was er gesagt hat. Und im letzten Buch des Alten Testaments finden wir ja nicht umsonst den Vers in Kapitel 3, Vers 6 in Maleachi. Denn ich, Jahwe, ich verändere mich nicht. Ganz praktisch auch für mich persönlich wichtig. Wenn ich im Alltag mal das Gefühl habe, jetzt bin ich, das sagen sie schön, von allen guten Geistern verlassen. Ja, ich weiß gar nicht, ob Gott mich nicht vergessen hat. Ja, ich habe das Gefühl. Dann kann ich sagen, nee, das kann nicht sein, weil Gott hat gesagt, ich ändere mich nicht. Was ich ändere, das ist mein Gefühl, meine Stimmung. Aber nicht Gottes Zusage und seine Gegenwart, die ändern sich nicht. Und daran darf ich mich halten. Frage: Ist nicht genau das Evangelium der Herrlichkeit, das uns durch Paulus verkündigt wird, durch welches unser Gott und Vater genau das erreichen will und wird, was wir eben in der Offenbarung der Propheten gelesen haben? In Römer 2 sagt Paulus, wo das andeutend, Römer 2, Vers 16, an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Das heißt, der absolute Maßstab Gottes seines Herzens ist das Evangelium, das er dem Paulus persönlich geoffenbart hat. Das ist sein Maßstab. Und das überzeichnet alles, was sonst an Gottes Offenbarung im Lauf der Heilsgeschichte gekommen war, sofern es sich nicht um Universalaussagen handelt, die wir natürlich in allen Büchern der Schrift finden, egal wo wir aufschlagen. Ja? Das Evangelium ist das absolute Kriterium für das Beurteilen Gottes. Deshalb hat Paulus auch gesagt, ich bin der größte aller Sünder. Und an mir musste Jesus seine ganze Langmut erzeigen. 1. Timotheus 1, 15 und 16, da steht es. Und deshalb ist er auch Vorbild oder Urbild, wie ich vorhin sagte, für alle, die da glauben werden. Ja? Deshalb ist der absolute Maßstab sein Evangelium, das der Paulus sein Evangelium nennen kann. Keiner der anderen Apostel hat je das Evangelium, das ihnen von Gott anvertraut war, ihr Evangelium genannt. Nur Paulus durfte das. Paulus kann sich als den ersten und schlimmsten Sünder bezeichnen und eben deshalb als Vorbild für alle, die da glauben werden. Deshalb können wir zusammenfassen in einem Merksatz, dass darum ist das Paulus anvertraute Evangelium das, was unseren Gott und Vater jetzt schon glückselig sein lässt. Ja, weil genau dieses Evangelium seine Glückseligkeit erreichen wird mit allem, was aus seinen Händen hervorging. Und jetzt ist die Frage an mich und an dich, sollten wir das nicht heute schon sein, glückselig über dem, was Gott tun wird, trotz aller Widerwärtigkeiten und Leiden unseres eigenen Lebens? Frage, sollte das uns nicht angesehen werden können, auch mitten in den Schwierigkeiten? Der Herr möge es bei mir und jedem Einzelnen unter uns wirken. Viertens, noch ein paar ganz unvollkommene Worte bezüglich Herrlichkeit. Denn Herrlichkeit ist auch so ein Begriff. Wir sagen, heute ist ein herrlicher Tag. Stimmt es? Ja, ihr dürft ruhig Ja sagen. Ja? Das war keine Fangfrage. Weil der Paulus in 1. Korinther 15 erklärt, dass es eine geschöpfliche Herrlichkeit gibt. Und die dürfen wir nicht kleinreden. Er sagt zum Beispiel, dass irdische Leiber eine Herrlichkeit haben. Und er sagt auch, zuerst kommt das Natürliche, Seelische und danach das Geistliche. Wenn wir also glauben, wir müssten hier übergeistlich werden, dann nehmen wir Dinge vorweg, die Gott gar nicht vorweggenommen haben will. Ja, er will, dass wir die irdische Herrlichkeit als irdische Herrlichkeit von Gott gegeben annehmen, uns daran freuen, aber nicht darin auf- und untergehen, sondern dass wir uns nach der Herrlichkeit sehnen, die dann kommen wird. Und dann haben wir immer das gesunde Verhältnis. Vom Bruder Ströder hat jemand mal gesagt, es sei ein Mann gewesen, der hatte eine heilige Natürlichkeit und eine natürliche Heiligkeit. Also der war nicht abgehoben irgendwo und hat gesagt, ach ja, das war ein schöner Tag, aber es gibt was viel Herrliches. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und der Herr möchte uns doch zu Realisten erziehen, dass wir die Dinge mit seinen Augen sehen. Wenige Schriftzeugnisse noch dazu. Es ist ein Evangelium der Herrlichkeit, das Paulus hier hinterlassen hat. Herrlichkeit können wir uns nicht so recht vorstellen, obwohl es eben das im irdischen Bereich durchaus gibt. 1. Korinther 15, ab Vers 40, kann man das nachlesen. Herrlichkeit, habe ich mal versucht, das mit eigenen Worten zu beschreiben. Herrlichkeit ist vielleicht am ehesten als Freude zu beschreiben, die uns eine Zeit lang in sprachloses Staunen versetzt. Ja, wenn wir mal nichts mehr sagen und unsere schönen Gefühle nicht mehr in der Lage sind auszudrücken, dann könnte man sagen, das ist so ein Anbruch von Herrlichkeit. Ja, selbst im irdischen Bereich. Ich habe das mal erlebt, wir waren in Norwegen und waren ziemlich trüber Tag. Und wir sind dann auf eine Höhe gekommen und da hat sich plötzlich vor uns so ein Fjord aufgetan und ganz in der Ferne hat die Sonne hinter den Wolken auf das Wasser gescheint. Und dann war das ganze Meer wie so ein Silbersee und trotzdem war noch Bewegung da. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt da runterspringen. Ja? Ich war so weg von dem Anblick und habe da ein Dia gemacht davon. Und ich habe mich schon riesig gefreut auf das Dia, bis es dann kam von der Entwicklung. Dann haben wir das Dia an die Wand geworfen und dann waren wir bitter enttäuscht. Warum? Ja, weil das nur ein jämmerliches Abbild war von dem, was wir in unserem inneren geistigen Blick schon hatten, von dem, was da war. Und das war so ein herrlicher Zustand. Aber natürlich lange nicht vergleichbar mit dem, was unser Herr erreichen wird. Ich will ein paar Schriftzeugnisse hier lesen. Johannes 2, Vers 11, es dauert nur noch wenige Minuten, damit wir auch rechtzeitig zur Suppe kommen heute. Ja, die schmeckt sicher auch herrlich, ja. Ja, also wenige Schriftzeugnisse. Johannes 2, Vers 11 möchte ich dazu lesen, was Herrlichkeit ist. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und da hat er was ganz Unfrommes gemacht. Die Leute waren ja schon halb trunken und der Speisemeister hat den Bräutigam zusammengestaucht und gesagt, wie kannst du diesen Wein zurückgehalten haben. Jetzt, nachdem die Leute betrunken sind, bringst du den besten Wein daher. Das ist unfair. Ja, das ist ein unfrommes Wunder, das der Herr getan hat. Und da sehen wir auch daran wieder, dass unser Herr doch ein bisschen anders denkt als wir manchmal. Weil wenn er jetzt so übergeistlich ein Wunder getan hätte, das hätte er damals gar nichts gebracht. Und er hat was ganz Einfaches gemacht, nämlich Wasser zu Wein. Aber das war natürlich ein rechter Wein. Und interessant ist, dass dadurch die Herrlichkeit Jesu zum Ausdruck kam, sodass die Jünger durch diese Herrlichkeit sicher in ganz abgeschatteter Form die Jünger zum Glauben gebracht hatte. Sie haben gemerkt, Moment mal, das ist was so Außergewöhnliches, das muss tatsächlich der sein, von dem die Propheten geredet haben. Es war also wohl noch eine irdische Form göttlicher Herrlichkeit, aber sie bewirkte Glauben bei den Jüngern. Wo diese Herrlichkeit ihren Ursprung hat, sehen wir aus dem ersten Teil des Mustergebetes Paulus für die Versammlung Gottes in Epheser 1. Dort betet Paulus. Und das ist auch etwas, was so sozusagen fast einen wehmütigen Unterton hat, dieses Bitten des Paulus. Er sagt nämlich da, auf dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, diese irdische Herrlichkeit, da muss Paulus drum beten, dass der Geist, der in uns ist, weg, ja, aus unserer irdischen Betrachtungssicht bringt, um uns zu ihm persönlich hinzudrehen, dass wir ihn persönlich besser erkennen. Eine Ehe zwischen zwei Eheleuten, die funktioniert nur dann gescheit, wenn beide darauf bedacht sind, den anderen besser zu erkennen. Was tut dem anderen wohl? Wie kann ich mich so gebärden, ja, dass es dem anderen gut geht? Wenn dieses Bestreben nicht da ist, dann ist es höchstens nach dem Muster Hotel Garni, ja, Garni zu Hause. Dann sucht jeder seine Ecken auf und man versucht, die Berührungspunkte so gering wie möglich zu machen, weil es dann immer scheppert. Ja? Aber wenn diese Beziehung stimmt, ja, dann wird es auch zu etwas Herrlichem. Und genau darum betet der Paulus. Er möchte, dass wir aus dem Irdischen herausblicken immer wieder und dass wir uns in die Nähe unseres Gottes begeben. Und deshalb ist das seine allererste Bitte in diesem Gebet. Wenn ihr das mal weiterlest, ja, das ist die erste Bitte. Es geht um das Erkennen des Vaters und dadurch erwächst Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die spricht der Johannes auch in seinem Vers in 2,11 an. Noch tiefer geht das nächste Wort in Römer 6, Vers 4. So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters. Also auch wir durch dieselbe Herrlichkeit in der Neuheit des Lebens wandeln. Hier sehen wir eine den Tod überwindende Ausprägung oder Wirkung der Herrlichkeit des Vaters. Und aus dieser Stelle lernen wir zwei Dinge. Vater der Herrlichkeit in Epheser 1,17 hat offenbar grundsätzlich mit der Lebendigmachung der Auferweckung und Auferstehung der Toten zu tun. Denn es war die Herrlichkeit des Vaters, die er dem Sohn mitgegeben hat, die ihn aus den Toten wiederbrachte, die Herrlichkeit. Und dazu hat die Herrlichkeit Gottes eine lebenzeugende und gebärende Wirkung, nicht nur eine Kraft und Macht entfaltende, die den Tod überwindet. Denn wir leben aus derselben Herrlichkeit des Vaters jetzt schon die Neuheit des Lebens Gottes. Die Herrlichkeit hört also nicht mit dem Herausgehen aus dem Tod des Herrn Jesus auf, sondern sie bewirkt jetzt Leben. Genauso wie die Herrlichkeit, dass der Herr Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, die Jünger zum Glauben gebracht, zum Glauben brachte, zum Glauben an ihn. Ja, und wenn man, selbst wenn man ganz am Anfang steht in der Neuheit dieses Lebens, dann bewirkt dieses wirkliche Leben, dass wir jetzt tatsächlich leben im Vollsinn können. Vorher ist es ja nur ein Vegetieren, ein Begrenztsein auf die Begrenzung des Kosmischen. Und das aber ist der Beginn der Wiederherstellung aller Dinge. Wenn jemand aus dem Tode zum Leben gekommen ist und jetzt in der Neuheit des Lebens wandelt, dann ist er ein Zeugnis dafür, dass Gott alles, was aus seinen Händen hervorgegangen ist, dahin bringen will und wird. In den nächsten Versen wird uns an einem negativen Umfeld deutlich und sie zeigen uns auch diese Herrlichkeit jetzt in unserem Leben, die nur eine abgeblendete Form noch ist. 2. Korinther 4, 3 bis 7. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieses Äons den Denksinn oder das die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen und nicht uns selbst, sondern Christum Jesum, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der sprach, wie es genauer heißt, aus Finsternis leuchte Licht. 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht. Formuliert der Paulus hier so, der da sprach, aus Finsternis leuchte Licht. Der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes nicht aus uns. Das Evangelium der Herrlichkeit des Christus in Vers 4 ist natürlich genau dasselbe Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das Evangelium macht unseren Gott glückselig. Und deshalb ist es Satans Bestreben, leider mit Erfolg auch bei uns manchmal, dass diese Herrlichkeit verdunkelt wird, dass das Evangelium der Herrlichkeit verkommt zu einer Methode, glücklich durch dieses irdische Leben zu gehen. Das ist eine absolute Verkennung des Evangeliums Gottes, denn dazu ist es nicht da. Das ist ein Nebenprodukt, dass ich durch das Leben hier komme. Es geht aber darum, dass ich die Herrlichkeit unseres Gottes darstellen lerne. Und das will der Teufel mit aller Macht verhindern, den Menschen, die von dem Evangelium der Herrlichkeit geprägt sind, die kann man nicht einfach vor jeden kosmischen Wagen spannen. Ja? Weil die zwar in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt. Darum geht es, dass uns das immer mehr bewusst wird. Und letztlich ist es auch das, was auch mich und dich verwandelt. In 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, da wird uns gesagt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit, Klammer auf, Weite des Herzens zum Beispiel. Ja, nicht Enge, sondern Weite des Herzens. David sagt im Psalm 18, der Herr hat mich in einen weiten Raum gestellt. Nicht Leitplanken mit Stacheln, die ich jeden Tag links und rechts neben mir spüre, sondern Freiheit, ja, Weite des Herzens. Das ist Ausdruck der Herrlichkeit. Darum geht's. Und jetzt sagt er, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Herrn, den Geist. Und das möge der Herr in uns allen wirken. Amen. Amen. will noch beten zum Schluss. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns hast hineinblicken lassen in die Worte, die mit deiner Glückseligkeit zu tun haben. Ja, und du siehst auch, dass darüber sehr leicht zu predigen ist. Und wenn es dann im Alltag ins Gedränge geht, dass da oft auch in mir und durch mich und an mir wenig von dieser Herrlichkeit zu sehen ist. Vergib du und schenke, dass ich und dass wir alle, dass an uns diese Herrlichkeit sichtbar wird, in der Form, wie es eben jetzt in diesem Kosmos möglich ist, sodass andere das sehen und dass es einladend ist für sie, genauso zu werden, das auch zu bekommen, was wir haben dürfen durch deine Gnade. Dazu schenk du Weisheit und viel Geduld miteinander, untereinander, dass wir uns helfen auf diesem Weg. Amen.
Ja, Albrecht, wir danken dir für diese vielen roten Linien, die du uns klar gemacht hast, auch von der Verbindung von der Lehre zur Praxis. Ich kriege hier gerade noch einen Zettel, habe noch ein paar andere Sachen. Daniel Gess kommt also am Samstag, den 15.11., auch schon wieder abends um 19 Uhr. Jetzt wollen wir erst noch mal ein Lied singen, das Lied Nummer 21, das Lied 2.1. Ich habe noch was Organisatorisches. Wie ja wohl die meisten wissen, sollen wir noch jetzt die Suppe auslöffeln. Dazu wird nachher hier ein Körbchen stehen. Wer sich an den Kosten beteiligen will, ist da gerne zu aufgerufen. Und bevor ich euch, die uns verlassen, und auch zur Suppe, will ich noch ganz kurz ein Wort lesen, sehr, sehr kurz, aus dem 5. Buch Mose, im Kapitel 8, den 3. Vers, Teil B. Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Ich wünsche allen, die uns verlassen, eine gesegnete Woche. Wir werden hier noch ein bisschen umräumen, die Tische hinstellen. Und es wird eine Weile dauern, bis wir dann zu der Suppe kommen.
Das Teamwork, ohne dass man Kurs darüber gemacht hat. Ich habe vergessen, noch Grüße zu bestellen von Hermann und Ursula, die mit uns das letzte Mal hier waren. Wir lassen alle Geschwister herzlich grüßen. Und natürlich von Ina und Matthias und Janik.
Jetzt werden auch mitsingen, wie das